Es ist die Big Show 721, Sportradio 360 und wir fangen an mit einer wunderbaren, kleinen, aber feinen Fußballrunde. Auf dem Weg nach Salzburg erwischen wir Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus, Martin.
Hallo, grüß euch, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist und wir sind in diesem Fall Thomas Wagner, RTL Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schöne Grüße an den geschätzten Kollegen auf dem Weg nach Salzburg.
Ich war heute in der Früh in Toronto beim Laufen und habe, also ungelogen, dachte ich mir, die 78er-Generation der Österreicher. Thomas, das letzte Mal, als ich mit Martin gesprochen habe, ging es um Herbert Prohaska. Und da dachte ich mir, diese 78er, die leben alle noch. Und dann komme ich in das Hotel rein und wenn es ein Hotel wenigstens wäre, in diese Unterkunft, in der ich hause, und bekomme die Nachricht, dass Frank Mill gestorben ist. Weltmeister 1990. Ich kenne den Namen natürlich, ich verbinde da irgendwas mit Rot-Weiß Essen, aber Thomas, Frank Mill, klär die Jüngeren wie mich doch bitte auf über die größere Bedeutung von Frank Mill.
Ja, Frank Mill war früher tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler. Ich bin aufgewachsen, da war er bei Borussia Mönchengladbach. Er hatte vorher in Essen gespielt, das hast du recht. Da hast du recht. Dann später bei Borussia Dortmund, mit denen er auch 89 nach einem überragenden Finale Pokalsieger geworden ist. Er war irgendwie so vieles. Er hatte eine atemberaubend gute Quote. Also, die war irgendwas zwischen 0,4 und 0,5. Er war einer der ersten Spieler, die keine Schienbeinschoner anhatten. Also, so eine Hängesocke praktisch. Er war ein Schlitzohr vom Allerfeinsten. Es gibt dazu die legendäre Szene aus dem Jahr, ich glaube, 88, als er von der Mittellinie alleine als bei Dortmund aufs Bayern-Tor zuläuft und aus 2 Metern so leicht versetzt den Ball gegen den Pfosten gegen Jean-Marie Pfaff schießt. Er hat das immer mit sehr, sehr viel Humor genommen. Er hat als Kapitän die deutsche Olympia-Auswahl zu Bronze geführt. Er hat ein EM-Halbfinale gegen Holland gespielt. Er war im Kader 90. Da er dort nicht eingewechselt wurde, hat er mir mal erzählt, er ist immer vom Franz rumgelaufen und hat gedacht, der muss mich doch jetzt reinbringen. Hat er sich nie so als richtiger Weltmeister gefühlt, obwohl alle gesagt haben, wie wichtig er war, um gerade die Ersatzspieler zusammenzuhalten. Und er war, auch wenn du ihn danach getroffen hast, immer so wirklich mit allem Positiven aus dem Ruhrgebiet gesegnet, immer einen guten Spruch, nie sich zu wichtig genommen, hat dann selber auch gesagt, ich war auf dem Platz ein Miststück, was ich für Elfer rausgeholt habe. Die Hälfte wird heute im VAR nicht mehr standhalten, aber trotzdem haben mir alle Gegenspieler am Ende gern noch die Hand gegeben. Also, das ist schon ein großer und 67 ist natürlich kein Alter.
Ja, Martin, gibt's ein Gegenstück aus Österreich? Wir sind leider, soweit ich das weiß, also wir nicht bislang nicht Weltmeister geworden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber haben wir auch so ein Schlitzohr gehabt früher mal? War Andy Ogris so ein Schlitzohr?
Ja, WM Britta 54 könntest du jetzt sagen,
Hätte ich noch, immerhin.
aber nein, die heruntergerollten Socken, die sind auch mein erster Gedanke aus den 1980er Jahren an Frank Mill, abgesehen davon, dass er eine unglaubliche Torquote hatte und, wie es der Thomas schon gesagt hat, besonderer Spieler war in Österreich. Ja, wobei Ogris ist nicht so ein guter Vergleich, ja, würde ich auch sagen. Hat auch, war auch ein spezieller Typ und auch einer, der alleine Spiele entscheiden konnte. Ne? Das gibt es ja heute. Man suchte diese sogenannten Unterschiedsspiele und das war Frank Mill mit Sicherheit.
Wir kommen auch gleich nach Österreich, aber wir müssen natürlich den Thomas jetzt schon fragen. Ist das überhaupt noch deine zweite Liga, Thomas? Wenn der HSV hier keine Rolle mehr spielt, wie bist du denn Saisonstart angegangen in Liga 2? Ich glaube, du warst auf Schalke am Freitag, kann das sein?
Nee, ich habe am Freitag den Drittliga-Auftakt in Essen gemacht. Essen
Ah.
gegen 60, ja auch ein geiles Spiel. Ich
1 zu
war,
1. Ich bin voll auf dem 60er Bandwagon drauf. Ich sagte, was ist Kevin Volland, Florian Niederlechner? Wenn das nicht mit dem Aufstieg klappt, dann weiß ich auch nicht.
war ein Top-Spiel vor erstklassiger Kulisse. Niederlechner direkt getroffen, klasse gespielt, Volland nach hinten gearbeitet. Also ich bin auch sehr optimistisch für die Löwen. Ich war Samstag in Bielefeld für RTL, auch ein Spektakelspiel, das die Fortuna unerklärlicherweise in dieser Höhe verloren hat. Und auf deine Frage mit der zweiten Liga, ich bin froh, dass der Fußball wieder los ist. Ich bin froh, dass der HSV nicht mehr drin ist. Ich befürchte allerdings nach der wirklich sehr, sehr schleppend verlaufenden Vorbereitung, dass ich mich im nächsten Jahr wieder mit dieser Liga auseinandersetzen muss.
Martin, ich habe mit Thomas ein bisschen hin und her Sprachnachrichten geschickt und er ist nicht auf mein Loblied auf Kurt Jahre eingegangen. Kurt Jahre, Der, apropos heruntergerollte Socken, das verbinde ich auch mit Kurt Jahrer, oder verwechsle ich Kurt Jahrer jetzt mit Kurt Wenzel? Martin, helf mir gleich. Ich glaube, beide haben mit heruntergerollten Socken gespielt. Aber der Trainer Kurt Jahrer beim HSV, schön war der Fußball nicht, aber zumindest effizient. Warum ist der Trainer Kurt Jahrer plötzlich verschwunden? Hat sich dieses Trainermodell nicht besonders empathisch, aber erfolgreich, kein Laptop-Trainer irgendwann mal überlebt?
Ja, also erstens, Kurt Jahr und Kurt Wenzel hatten tatsächlich ihre Socken ebenfalls zumeist runtergerollt und spielten ohne Schienbeinschoner oder wie wir in Österreich sagen, Deckel, Schienbeindeckel. Ja, außerdem muss ich sagen, in den Nullerjahren und danach, würde ich sagen, war beim HSV jetzt nicht mehr die ganz große Zeit, auch wenn es dann nochmal Europa League gegeben hat. Aber so richtig außergewöhnlich finde ich, war dann nichts mehr. Das war dann schon, wenn wir schon einen österreichischen Trainer haben bei HSV, würde ich sagen, dann ist es eher ein anderer, ne? Der uns
Naja,
da
klar, das ist klar, ja.
einfällt. Also, und ja, Kurt Jahrer, ne, der hat im Prinzip mit seinem Einstieg damals als erster Trainer bei Red Bull in Salzburg in diesem Jahr zwar die Vizemeisterschaft geholt, aber ihm wurden ja dann Vorwürfe gemacht, dass er und dann der Manager damals Wiebach angeblich auch bei Transfers ein wenig mitgearbeitet haben sollten. Und das wurde ihm vorgeworfen vom Big Boss himself. Und da gibt es ja dann auch die Gerüchte, dass dann auch das Gespräch war in die Richtung, du so quasi wirst nie mehr einen Job wo haben. Und in der Tat, seit 20 Jahren hat dann Kurt Jahrer auch keine wirkliche Anstellung mehr als Trainer wo gehabt. Damals wäre er wahrscheinlich sogar Teamchef geworden. Auch Josef Hickersberger. Also im Prinzip war seine Red Bull-Geschichte letztlich auch nicht nur der Beginn von Red Bull, sondern auch im Fußballgeschäft, aber auch gleichzeitig das Ende für Kurt Jahrer als Fußballtrainer.
Übrigens, lieber Producer, ich bin darauf nicht eingegangen, weil, wie Martin das vollkommen zu Recht gesagt hat, das war jetzt eigentlich keine glanzvolle Zeit beim HSV, weil es ging dann eigentlich so nach dem Zwischenhoch unter Frank Pagelsdorf, bis dann später Thomas Doll kam. In diesen Zwischenjahren war das wenig berauschend und man hatte in Hamburg ganz große Hoffnungen auf Kurt Jahrer. Den ich als Spieler super fand, der war ja mit Duisburg sogar im UEFA-Cup-Halbfinale, hat, ich habe es zuletzt sogar auf, es gibt auf Facebook eine Seite, die WM 70 bis 86, da habe ich gesehen, dass er Felix Austria zur Endrunde 78 mit seinem Tor gegen Bulgarien geschossen hat, richtig geiles Tor, und ich habe dann
82 bitte. Es muss 82 gewesen sein.
82, genau, weil
Ja.
er war 78 gar nicht dabei, Entschuldigung, bei der WM, glaube ich, war er nur 82 dabei. Ich weiß es aber nicht ganz genau.
Nö, könnte sein, dass er verletzt war. Im Kader war er vorher schon. Er hat ja ab Anfang der 70er im Nationalteam gespielt, aber du hast
Ja.
recht, 81 beim Quali-Spiel gegen Bulgarien beim 2:0 hat er ein Tor erzielt, ja.
Genau, und das war ein richtig gutes Tor. Und er war ja als Spieler ein richtig feiner Techniker. Und beim HSV war es eigentlich eher doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war eher ein bisschen biedererer Fußball. Und er war. Und das ist ja immer meine Erwartung, auch weil ich euch kenne. Wenn ich auf Österreicher treffe, dann erwarte ich immer einen guten Schmäh und einen Witz. Und er war sehr wortkarg. Also er hat dann nicht so die Spuren bei uns hinterlassen, wie wie gesagt, ein anderer Österreicher, der war auch sehr wortkarg. Aber wenn er was gesagt hat, war es einfach eine Sensation.
Genau, und Jara ist ja gekommen, weil er vorher mit FC Tirol zweimal Meister wurde. Man könnte jetzt fast sagen, dreimal. In der dritten Saison ist er eben dann nach Hamburg gewechselt. Und Jogi Löw hat übrigens dann damals den FC Tirol übernommen als Nachfolger von Kurt Jara. Aber auch Jara war in Österreich, wo ich dann auch mit ihm zu tun hatte, immer, wie soll man sagen, relativ schnell ein wenig beleidigt, wenn er vielleicht etwas kritisiert worden ist. Also er war keiner, der über den Dingen gestanden ist. Außer es war ein erfolgreiches Match, dann hat er auch unter Anführungszeichen etwas gelassener gewirkt. Aber ansonsten war er, da bin ich bei dir, er war jetzt nicht der Schmähbruder.
Und als Spieler hat er, glaube ich, nicht nur die herunterhängenden Stutzen gehabt, sondern er hatte das Trikot auch immer so weit über die kurze Hose, dass man
Ja,
gedacht hat,
ja.
der spielt ohne Hose.
Exakt.
Und das war auch immer, also Kurt Jahrer für mich, das hat mein Vater mir immer gesagt, schau mal, wie die Pässe vom Jahrer an, über 40 Meter, oder was der ORF-Kommentator, der uns das gesagt hat. Aber das war für der Fußballspieler Kurt Jahrer, das war auch für mich, das war derjenige, der einfach einmal quer über den Platz den Ball geschlagen hat. und der auch angekommen ist. Wer ist denn nach Ernst Happel? Also bei Werder Bremer gibt es eine lange Reihe von österreichischen Influencern, möchte ich sagen. Aber wer ist, gibt es außer Ernst Happel einen Österreicher von Relevanz in der Geschichte des Hamburger Sportvereins? Ich weiß, dass Markus Schopp dort gespielt hat, aber ich glaube nicht, dass heute noch viele HSV-Fans mit Markus Schopp-Trikots ins Stadion gehen.
Na ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt nur sage, ja, du hast natürlich Richard Kitzbicher, Michael Bauer, dann eben übrigens in der Zeit, wo Jara war. Aber ich würde jetzt mal so sagen, von den Spielern her, da ist natürlich keiner dabei. Das überstrahlt alles Ernst Happel.
Ganz genau. Und wer mir natürlich noch gut gefallen hat, war Buffy Edmeier, Riesenkicker. Der war 2 Jahre bei uns beim HSV, 75 bis 77. Und wen ich immer gern gesehen habe, war Gregoritsch. Also ich mag ihn einfach als Spieler und hat ja auch 2 Jahre bei uns gespielt. Und hat aber, sagen wir mal, so den richtigen Durchbruch dann eigentlich erst ein bisschen später geschafft.
Das ist ein überragendes Thema, Martin. Das ist es apropos of nothing. Aber was ist mit Michael Gregoritsch? Der ist für unser Nationalteam extrem wichtig. Dort spielt er auch häufig und gut und trifft auch. In Freiburg sieht er kein Licht. Und du hast mir im letzten Jahr mal angedeutet, ich glaube sogar on air, dass sogar die Möglichkeit bestünde, dass er nach Salzburg zurückkommt. Das, oder die
Das war ein Thema im Jänner, aber das hat er nicht angenommen. Die wollten ihn unbedingt haben. Dann kam eben Vertessen neben Onisivo zu Salzburg. Und jetzt ist es so, dass er noch ein Jahr Vertrag hat bei Freiburg. Aber das weißt du und das weiß vor allem auch der Thomas besser, nachdem sie eine Verpflichtung gegeben hat von Frankfurt für die Freiburger, die da, glaube ich, einige Millionen investiert haben in der Offensive, in diesen Legionär. Den Name fällt mir im Moment nicht ein. Ist es für den Michi natürlich verdammt schwierig. Das ist relativ klar, dass Freiburg noch ein bisschen etwas bekommen möchte für ihn. Und er möchte natürlich Fußball spielen, weil er ja nächstes Jahr nicht nur jetzt bei der Qualifikation, sondern dann auch in der Nationalmannschaft bei der WM dabei sein möchte. Das heißt, es wird da sicherlich noch etwas passieren in den nächsten Wochen. Die Frage ist, bleibt es deutsche Bundesliga oder wie ich höre, da soll es zwar auch den einen oder anderen Interessenten geben, oder wird es dann vielleicht doch noch möglicherweise in Italien oder in Spanien eine Möglichkeit, eine Option geben. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er Freiburg verlassen wird, es sei denn, dort gibt es unglücklicherweise Ausfälle, mit denen aber ja niemand rechnet im Moment.
Also ich glaube, also erstens mal, wir haben Paul Scharner natürlich noch vergessen, der Rasenmäher beim HSV.
Danke, stimmt.
Ich glaube, dass du Matanovic gemeint hast, ne, der von
Exakt,
Frankfurt nach
Metanovic, genau.
Freiburg geht, ja. Und man muss ja bei Gregoritsch sagen, ich hab seine Spielweise immer gemocht. Ich mag auch seine Interviews, hat immer so ein bisschen den Schalk im Nacken. Aber er hat so ein bisschen seit dem Trainerwechsel zu Schuster, hat er so ein bisschen verloren. Bei Streich, da ging das oft so. Großer Stürmer, der auch mal einen Ball halten kann, dann nachrückend. Sie haben das Spiel ein bisschen verschoben. Jetzt ist ja noch die Frage, was ist mit Doan? An dem ist ja Frankfurt im Gegenzug dran. Aber ich glaube, er ist im Moment nicht der unangefochtene Stammspieler. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da noch was tut.
Genau, und um das abzuschließen, hast du das gut zusammengefasst. Mit Schuster hat für ihn dann eigentlich ist es bergab gegangen. Und zwar auch, muss man sich vorstellen, er war in einem wirklichen Hoch nach der Europameisterschaft im Vorjahr, hat aber danach, ist dann etwas später erst ins Training eingestiegen und war dann nicht hundertprozentig fit. Das heißt, der Einstieg bei Schuster, der zwar davor sein Co-Trainer war, war aber total schwierig. Und eigentlich ist es dann ab diesem Zeitpunkt hat es nicht mehr funktioniert im Sinne von, dass er jemals Stammspieler geworden wäre. Und wie es der Thomas sagt, er ist natürlich jetzt kein Pressing-Spieler. Ja, also das muss man auch einmal sagen. Und da wird von dem Schuster einfach mehr, unter Anführungszeichen, Intensität erwartet. Und das ist aber nicht seins. Also insofern müsste er auch einen Verein haben, wo er natürlich viel mehr Bälle bekommt, im Strafraum, um dann auch seine Stärken ausspielen zu können.
Darf ich diesen ersten Teil, apropos of nothing, mit einem Thema abschließen, das ich nicht verstehe? Thomas, ich fange mit dir an. Das ist das Thema Ter Stegen bei Barcelona, der sicherlich ein besserer Torwart ist als Wojciech Szczęsny. Ich meine, da kann es keine zwei Meinungen geben. Sogar mit einem kaputten Rücken ist er besser als Szczęsny. Und dem aber Hansi Flick gesagt hat oder vielleicht sagen musste aus finanziellen Gründen. Ich verstehe es nicht, Thomas. Du und der Martin, ihr habt so viele Informationen, die ich nicht habe. Aber was ist da los? Jetzt lese ich, dass Barcelona Ter Stegen verklagt, weil der seinen medizinischen Report nicht rausgibt. Wie kann so etwas so in Brüche gegangen sein?
Ja, das wäre eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Also als erstes mal muss ich sagen, als ich groß geworden bin, war der FC Barcelona was ganz Besonderes. Und davon ist nichts, aber auch gar nichts mehr da. Also dieser Verein ist mittlerweile so was von aus sich raus, auch moralisch verdorben. Das ist das Allerletzte. Und wir müssen auch gar nicht über große Moral sprechen. Der Ter Stegen hat sicherlich auch eine Menge Geld verdient. Aber eins ist ganz klar. Ter Stegen hat immer abgeliefert, er hat die großen Erfolge gefeiert, er war immer da, wenn alle weg waren. Messi hat ihn mal geadelt, das ist eigentlich, der ist so gut wie unsere Feldspieler. Der hat sich nie etwas zuschulde kommen lassen und dann, weil man so verschuldet ist und nur irgendwelche Transaktionen macht, mit immer wieder Einschreiben, da müssen Gelder frei, die VIP-Logen werden nicht fertig. Es ist ja, also es ist ja hanebüchen. Gut, Chesney ist die 2, es geht ja, glaube ich, um Garcia, denn der aus
Ja,
es
ja.
von Espanyol kommt. Und um den einzuschreiben plus Rashford, muss man das Gehalt von Ter Stegen, was ich glaube in den nächsten 3 Jahren noch auf knapp 45 Millionen belaufen würde, muss man einsparen und hat die ganz üble Art genutzt. Deco sagt, ich muss mit dem nicht reden. Hansi Flicks Rolle finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, die kennen sich immerhin aus der Nationalmannschaft. Gut, da hat er ihn ja auch neuer vorgesetzt. Aber dass man da nicht eine Lösung findet, dass man sagt, ey, wir haben echt ein Problem, kannst du dir auch vorstellen, eventuell dich ausleihen zu lassen, zu wechseln, du willst ja auch die Nummer 1 sein, so mit ihm umzuspringen, als wenn er ein x-beliebiger Reservespieler wäre, der das dann auch nicht verdient hätte. Und jetzt geht es ja um die Ausfallzeit. Wenn er 5 Monate ausfällt, können sie das ganze Gehalt einsetzen. Wenn er, also für die Saison sind knapp 12 Millionen netto, glaube ich. Wenn er 4 Monate ist, können sie die Hälfte einsetzen. Er hat selber gesagt, ich bin nur 3 Monate verletzt. Für ihn geht es auch um die WM. Und vielleicht ist das auch eine kleine Retourkutsche. Es ist, muss man ehrlich sagen, für einen Spieler, der Leistungsträger ist, der sich nie hat was zur Schulde kommen lassen, der Kapitän war, es ist absolut unwürdig, wie der FC Barcelona sich verhält. Katastrophal.
Dankbarkeit ist keine Kategorie.
Wer hat das nochmal gesagt? Wer war das nochmal?
Ja, jetzt habe ich gesagt.
Ja, stimmt. We don't pay
Ja,
for
das stimmt.
past performances, hat auch irgendjemand gesagt. Irgendwo im Baseball. Wir machen eine kurze Pause mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner, der Big Show 721.